Bevor es mit der Folge heute losgeht, noch ein kurzer organisatorischer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten ein Hörertreffen. Am 28.11. treffen wir uns in Karlsruhe ab 15 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn da ein paar Leute, die vielleicht nicht ganz so weit weg wohnen, dort vorbeischauen. Der Daniel, der Micha und ich natürlich, der Manu, wir treffen uns dort beim Retro Games e.V. Das ist ein Verein, die haben Räume, wo alte Pinball-Maschinen stehen und alte Arcade-Automaten. Und die Chance nutzen wir. Wir feiern nämlich fast 5-jährige Jubiläum zu dem Zeitraum. 28.11. 15 Uhr in Karlsruhe. Würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich vorbeischauen würdet. Zweiter kurzer Hinweis, es gibt wieder T-Shirts im Shop. Unter shop.insertmoin.de könnt ihr wieder T-Shirts bestellen. Die waren in letzter Zeit ausverkauft und jetzt habe ich neue drucken lassen. Von daher schaut doch mal vorbei, shop.insertmoin.de. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir haben heute wieder ein Meta-Thema, ein Brunch-Thema. Bei mir zu Gast ist der Jan Böhlmann. Guten Morgen, Herr Dr. Professor.
Ja, schönen guten Morgen.
Entschuldigung, dass ich dich nicht mit deinem korrekten Titel angesprochen habe. Jan, wir saßen nebeneinander auf der Play 15 in Hamburg. Da könnte man uns beide vielleicht gesehen haben, wer das verpasst hat. Das war ein sehr schönes Festival in Hamburg, zu dem wir beide auf einer Podiumsdiskussion war es jetzt nicht. Das war so ein Themenschwerpunkt quasi. Und da saßen wir, ich weiß nicht, saßen wir nebeneinander? Wir saßen zumindest auf dem gleichen Sofa, gell?
Wir saßen auch nebeneinander.
Ja, genau.
Doch, doch. Das,
ich erinnere mich dunkel. Der gute Herr Uke hat uns quasi Fragen gestellt und hat uns interviewt und ich saß die ganze Zeit da. Ich kam als letztes dazu und ich saß die ganze Zeit unten im Publikum und dachte, geil, das ist ein super spannendes Thema, was du da mit dabei hast und mit dem du dich beschäftigst. Ich muss dich unbedingt in den Podcast einladen. Deswegen freue ich mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und du stellst dich doch am besten erstmal nochmal kurz vor für die Leute, die uns da nicht gesehen haben.
Ja, ich bin Professor für literarisches Lernen und mit Schwerpunkt Primarstufe, wenngleich ich selber eher auch gelernter Sekundarstufe 2 Lehrer bin, also mit Gymnasium und Gesamtschule. Und ich habe meine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, wie man literarische Kompetenzen mit narrativen Computerspielen erwerben kann. Sprich, wie man die Geschichten, die in Computerspielen erzählt werden, nutzen kann, um diese ganzen Kompetenzen zu nutzen und aufzubauen und anzuwenden, die man im Deutschunterricht üblicherweise auch vermittelt bekommt. Mhm. Und da hatte ich natürlich den Fokus gerade auf den schwachen und schwächsten Schülern, weil die oftmals ganz große Probleme haben, was das Lesen angeht. Aber stellte sich dann raus, dass man auch ziemlich viele coole Sachen mit erfahrenen und älteren Schülern machen kann, die gegebenenfalls auch wirklich sehr leistungsstark sind.
Mhm. Aber dein Ansatz war wirklich zu überlegen, wie kriege ich Menschen wie den Manu dazu, der nicht so gerne liest, aber sehr gerne Computerspiele spielt. Also ich habe zu dir auch eher gesagt, ich wäre eigentlich, glaube ich, damals als Schüler die perfekte Zielgruppe für dich gewesen, weil mich Geschichten an sich ja schon interessiert haben, aber ich einfach nie gern gelesen habe oder mich andere Medien immer viel mehr fasziniert haben als Bücher.
Ja, das stimmt. Also genau das war die ursprünglich gedachte Zielgruppe, muss man sagen. Also ich komme aus der Sozialisationsforschung. Meine Frage war, warum lesen Jungen immer schlechter als Mädchen? Also wenn man sich PISA und Co. anguckt, dann ist es so, dass die Jungen,
ja. Also die Jungs, meinst du jetzt die männlichen Jungen?
Ja, okay, genau. Also nicht,
nicht die jungen genau. Menschen, sondern die.
Also die jungen Menschen lesen in der Regel auch schlechter als die etwas erfahreneren, aber vor allen Dingen die Jungen und jungen Männer sind die, die wirklich viel, viel schlechter lesen als Mädchen. Das ist also bei PISA richtig.
Schlechter im Sinne von quantitativ, also nur von der Menge oder auch schlechter lesen, vom Verständnis her und so? Ja?
Die lesen weniger, es bedeutet ihnen weniger, sie haben auch qualitativ eine weniger gut ausgeprägte Lesekompetenz. Mhm. Interessanterweise sogar auch bei pragmatischen Texten, die eigentlich eher so dass die Domäne von Jungen sind, also Sachtexte. Mhm. Also man sagt normalerweise, Mädchen lesen gerne Literatur, Jungen, also sehr vereinfacht, lesen eher ja Sachtexte, Magazine und sowas. Aber es kam halt eben raus, dass Jungen im gesamten Spektrum schlechter lesen können als Mädchen. Und ich hatte dann den etwas naiven Gedanken, ach, dann nehmen wir doch einfach ein Medium, was Jungs gut kennen, sowas wie Computerspiele, da kannte ich mich auch ganz gut aus. Und dann bringen wir doch denen daran irgendwie die Kompetenzen bei, die man braucht, um Literatur auch gut zu verstehen.
Bevor wir da einsteigen, nochmal so kurz zu diesem Rollenverteilung. Also hast du dich auch so ein bisschen mit diesen Gender-Klischees und so beschäftigt? Also warum ist das so? Ist es ein gesellschaftliches Ding, dass den Jungen das irgendwie anders antrainiert wird vom Elternhaus, oder ist das irgendwie, also das ist ja immer ein sehr weites Spektrum, was so Genderrollen und Geschlechterrollen betrifft.
Also üblicherweise, also antrainiert, das wäre ja schon, da würde man dann wieder sagen, es geht in den Bereich der Erziehung, soweit geht's nicht. Also es ist nicht so, dass, also vereinzelt schon, aber in der breiten Masse heißt das nicht, Junge, lass mal die Finger vom Buch, das ist nichts für dich. Du bist hier ein Junge, du brauchst hier Computerspiele. Aber es ist schon so, dass wenn man sich anschaut, wer vorliest beispielsweise, das sind in der Regel die Mütter. Jetzt die Stiftung Lesen hat zusammen mit der Deutschen Bahn eine Vorlesestudie gemacht. Da sind 84% der Befragten gaben da irgendwie an, dass die Hauptvorleseperson die Mutter sei. Väter sind relativ gering, aber auch wichtig, dann Erzieherinnen. Also wir haben erst die Mütter, dann die Erzieherinnen, später die Grundschullehrerinnen. Es gibt ja kaum Grundschullehrer. Also vereinzelt immer wieder mal, aber wenn man mal mehr als zwei Männer an einer Grundschule trifft, hat man ja schon wirklich das Große losgezogen. Und es ist so, dass man sagen kann, dass Lesen irgendwie eine weiblich vermittelte Kulturpraxis ist. Und es wird davon ausgegangen, dass man deshalb, dass gerade dann die Jungs sich davon abwenden, wenn sie ihre eigene Geschlechtsidentität entwickeln. Also so ab der dritten Klasse merken Jungs, oh, Lesen ist irgendwas, das macht Mama, aber Papa nicht. Oder nicht immer und alle, wir reden hier über statistische Größen. Ja, nicht bei allen Kindern ist das so, sondern halt bei vielen, dass sie dann halt eben merken, oh, wenn Papa nicht liest, dann muss ich wohl eher das machen, was Papa macht, wenn ich kein Mamasöhnchen sein will. Und dann wendet man sich davon eher ab oder wenden sich die Jungs eher davon ab. Gleichzeitig ist es auch so, dass Medien in der Familie sehr stark männlich konnotiert sind. Es gibt so ein schönes Bild, was ich gelesen habe, was ich sehr schön finde. Die Vorstellung, dass der Vater und der Sohn sich um den Gameboy balgen, um irgendwie ja sich einigen zu können, wer das nächste Mal dieses schwierige Super Mario Level probieren darf. Das ist so ein Bild, das funktioniert total gut. Da guckt auch die Mutter irgendwie zur Wohnzimmertür rein und sagt, ja, meine Jungs. Aber das gleiche Bild mit der Mutter funktioniert nicht so gut. Interessanterweise. Also du hast Mutter und Sohn sich um den Gameboy balgen und sagen, nein, ich will das jetzt aber probieren. Also, auch jetzt unter unseren Hörern sind wahrscheinlich überrepräsentativ
viele
sind aber auch viele Frauen, die wahrscheinlich doch mit ihren Kindern balgen würden. Also diejenigen, die das jetzt hier hören, ne, unter euch.
Das ist halt immer die Statistik. Also ich meine, ich hab auch vorgelesen, obwohl ich fast ausschließlich hier für die Videospiele zuständig bin, und trotzdem liest mein Sohn wahnsinnig viel, obwohl wir halt hier so ein großes Angebot an Spielen haben. Aber das hat natürlich auch mal eine Erziehungsfrage, wie viel erlaubt man den Kindern und wie viel spielt man mit ihnen gemeinsam, wie viel liest man mit ihnen gemeinsam. Das ist natürlich individuell immer ganz unterschiedlich, das ist klar. Aber dich betrifft natürlich auch in deiner Forschung und in deiner Arbeitswelt natürlich auch ganz klar die Statistik.
Ja, und es ist vor allen Dingen auch so, dass wenn man sich halt eben die Zahlen dann anguckt, oder anders, wir haben oftmals, wir kennen ja in der Regel immer die soziale Schicht, in der wir uns selber bewegen, ziemlich gut. Und in meinem Umfeld sind wenig Kinder, die nicht lesen oder die keine Bücher haben. Aber ich habe jetzt auch für einen Vortrag in der letzten Woche nochmal Zahlen recherchiert. Und es wird davon ausgegangen, dass 50% der Deutschen weniger als 20 Bücher besitzen.
Krass, besitzen sogar nur.
Ja, genau. Also im Haushalt kommen weniger als 20 Bücher vor, in 50% der deutschen Haushalte. Und das sind natürlich Zahlen, die sind erschreckend hoch. Und dass gerade solche Kinder dann eben nicht in die Schule kommen und sagen, haha, gebt mir mehr Bücher, ich möchte unbedingt dazugehören und ich möchte auch Leser werden, ist ja dann relativ klar. Ja. Und das ist halt eins der Probleme, die damit dranhängt, aber vor allen Dingen geschlechtsspezifisch nochmal betrachtet, ist einer der wichtigen Punkte ganz klar. Medien sind eher männlich konnotiert, Bücher eher weiblich, also immer mit dem wichtigen eher, so dass dann halt viele Jungs auch einfach sagen, dass da habe ich nicht so ein großes Interesse dran. Und ein weiterer Punkt ist auch ganz interessant, es gibt unterschiedliche Interessen. Also Interessen an verschiedenen Dingen, die bei Jungen und Mädchen unterschiedlich ausgeprägt sind. Jungen zum Beispiel mögen mehr Action, Abenteuer und Spannung. Mädchen eher sowas Interpersonelles. Und da gibt es einfach Medien, die diese Bedürfnisse einfach ganz unterschiedlich befriedigen. Also bis ich irgendwie bei einem Buch Action, Spannung und sowas habe, habe ich wahrscheinlich einen Film schon komplett gesehen.
Oft ja.
Ja, also ne, das ist dann, also je nachdem, was ich so gucke. Aber im Grunde genommen ist man da relativ schnell dabei, dass man eben diese Bedürfnisse, die man eben hat, oder eben bei Computerspielen noch umso mehr. Ne? Also
ja, und da dreht sich das ja um, sowas wie Life is Strange zu finden, wo dann nicht die Action im Vordergrund steht, sondern eben so dieses Zwischenmenschliche ist ja auch, muss man ja auch suchen.
Genau, und genauso ist es halt bei Literatur ja auch. Es gibt natürlich tolle Romane, weiß ich nicht, hier Tom Clancy oder so, der auch hohen Actionanteil hat, der intelligent Spannung vermittelt und sowas alles. Aber bis man da an diese Passagen kommt, als leseschwacher Mensch, ist es so ähnlich, bis ich irgendwie als Computerspiel völlig unerfahrener Mensch irgendwie in gewissen Spielen bis kurz zu der narrativen Wendung kommen oder sowas. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, so dass dann halt hier die Mädchen eher auf die Bücher zurückgreifen und die Jungs stärker auf die Spiele oder eben dann auf Filme.
Und das hat dich dann eben dazu gebracht, einfach die Symptome, nenne ich es jetzt mal, anzugehen und zu sagen, okay, wenn das schon so ist, diese Ausgangslage, wie kann man trotzdem literarisches Verständnis über andere Medien transportieren? War das erstmal so ein Versuch? Du hast selber gesagt, du bist da so naiv rangegangen. Hast du erstmal selber nicht dran geglaubt und gedacht, ich guck mir das einfach mal an, ob das funktioniert?
Nee, ich war mir ganz sicher, dass das funktioniert. Okay. Ich kannte ja Computerspiele, dementsprechend kannte ich die Potenziale auch ganz gut. Ich habe unterschätzt, also wenn man so eine Doktorarbeit schreibt, ist es bei den meisten so, die gehen in ein bestehendes Feld und müssen sich dann mit den Ellbogen mehr oder weniger einen kleinen Quadratmeter eigener Forschungsfläche irgendwie sichern.
Weil es immer individuell sein muss, gell? Es muss immer was Neues sein.
Genau. Ja. Es muss immer was Neues sein und da gibt's, weiß ich, wenn man zu Goethe was schreiben will, da ist einfach schon alles zweimal gesagt worden. Mhm. Und da irgendwie so seinen eigenen wissenschaftlichen Quadratmeter zu finden, der nur einem selbst gehört, das ist schwierig. Und in meinem Feld war es so, es gab nichts. Mhm. Also nicht nichts, aber es gab so gut wie nichts. Das war ein riesiges Feld und ich musste erstmal einen Claim abstecken, um zu sagen, so, das möchte ich machen und das alles nicht. Also es gab in der Deutschdidaktik, glaube ich, 2 beziehungsweise 3 Studien, die sich damit beschäftigten. Und das ist natürlich ein Witz. Also es ist nahezu nichts. Und auch die hatten, also die Kolleginnen schätze ich sehr, die das gemacht haben. Aber die kamen nicht aus der Computerspielecke, sondern die kamen entweder aus der Kommunikation oder aus der Erzähltextecke. Mhm. Und ja, man merkte halt, bei vielem, was dazu geschrieben wurde, hatten die Leute entweder Ahnung von Literaturtheorie oder von Computerspielen, aber selten von beidem. Mhm. Das war, fand ich ganz irritierend. Das ist ja, wenn man so, ich war damals Anfang 20 als Student, dachte ich, das ist doch hier wissenschaftliche Texte, die müssen doch gut sein. Und ich hatte direkt, dass ich so merkte, okay, aber du hast keine Ahnung von Spielen, wahlweise, du hast keine Ahnung von Literatur. Und dann dachte ich, okay, gucken wir mal, welches Eck finden wir da. Und ja, dann stellte sich halt raus, dass viele der Vorarbeiten, die ich benötigte für meine Arbeit, noch gar nicht da waren. Es gab noch kein gutes Beschreibungsvokabular für Computerspiele. Mhm. Viele der Autoren sagten, ja, man könne Computerspiele gar nicht beschreiben, weil sie ja interaktiv seien. Und wenn man dann versuchen würde, sie zu beschreiben, würde man dem Wesen nicht gerecht werden. Und das mag auf einer medienwissenschaftlichen Ebene gegebenenfalls stimmen, wenngleich man das auch sehr ja, man kann das schon kontrovers diskutieren, aber was vor allen Dingen wichtig ist, ist zu sehen, dass in der Schule viele Sachen einfach mal sehr pragmatisch gelöst werden. Hm. Das heißt, wir brauchten erstmal ein Beschreibungsvokabular, damit man den Lehrern sagen konnte und aber natürlich auch ich irgendwie vertreten konnte, das ist sozusagen der Plot, um den geht es und den kriegen wir irgendwie in materieller Form hin, jenseits des alles muss immer gespielt werden, sondern man kann auch sich Sachen einfach mal angucken.
Eben. Also man muss ja so ein Level nicht komplett spielen, um ihn zu analysieren, oder? Das reicht ja dann auch, wenn man ein kurzes Video mit der Klasse anschaut.
Genau, zum einen das. Aber auch da ist es so, dass man erstmal vielen Leuten die Angst davor nehmen musste, dass, wir als erfahrene Spieler wissen, ein Computerspiel, wenn wir, weiß ich nicht, nehmen wir einfach mal das wunderbare Civil oder wahlweise Deponia, also irgendwie diese klassischen Adventure-Spiele, wenn wir die nehmen, die spielen wir 8-mal und die sind 8-mal nahezu identisch vom Durchlauf her. Also mal geht man erst in den einen Raum, dann in den anderen, aber der Plot ändert
sich. Sehr linear, genau. Mhm.
Genau. Und man kann aber auf medienwissenschaftlicher Ebene sagen, jedes Mal, wenn man erst in einen anderen Raum geht, bevor man in den nächsten Raum geht, könnte das schon eine ganz neue Geschichte sein. Mhm. So, wo ich als Pragmatiker sage, nö, ist nicht so. Sondern das ändert erstmal an der Geschichte nicht viel, sondern das wäre dann die Erzählung sozusagen, die Ausgestaltung der Geschichte variiert ein bisschen. Und da haben Computerspiele, gerade wenn sie recht linear sind, Ähnlichkeit zu mündlich tradierten Geschichten. Also sprich, wenn ich eine Geschichte 3-mal erzähle, ist die auch nie 3-mal exakt identisch, aber die Geschichte verändert sich dadurch nicht zwingend. Ja. Und erstmal diese Übertragung zu leisten, das war der erste Schritt. Und dann stellte sich raus, wir wissen noch gar nicht so genau, was literarisches Lernen und literarisches Verstehen überhaupt ist. Hm. Ganz interessanterweise auf der anderen Seite. Zwar alle reden davon und wir vermitteln Literatur seit Angedenk der Zeit irgendwie im Deutschunterricht. Also seit es Deutschunterricht gibt, sind Geschichten ein ganz wichtiger Teil davon. Aber anders als beim Lesen, wo wir das relativ gut wissen, wie das funktioniert, was die Prozesse sind, wissen wir das einfach beim literarischen Lernen, da wussten wir das beim literarischen Lernen noch nicht so genau. Mhm. Und auch da musste ich dann erst noch ein Modell entwickeln, wie man das dann einigermaßen auch messen kann und was damit reingehört.
Und also zu prüfen, wann hat jemand verstanden, um was es geht oder wie? Oder?
Genau, ja genau. Also erstmal, wir können sozusagen bei einer Geschichte, also wir alle kennen ja unsere Deutschklassenarbeit, sowas wie interpretiere die Geschichte. So ist ja ein ziemlich vages Feld und viele kennen noch die, oder haben noch die Erfahrung, dass sie sich ungerecht benotet fühlten und dachten, das, was bei diesem Lehrer jetzt eine 5 war, wäre bei dem anderen aber eine 2 gewesen. Und da gab es einfach wenig klare Kriterien, was eine gute Geschichte, also nicht eine gute Geschichte, Quatsch, was eine gute Interpretation ausmacht, was das Verstehen gut dokumentiert. Und da haben wir halt ein Modell entwickelt, das Bochumer Modell. Da habe ich zusammen mit Julia Klossek, einer Lehrerin und damaligen Mitdoktorandin, haben wir halt uns zusammengesetzt und haben über Jahre dieses Modell entwickelt, mit dem es uns jetzt ganz gut gelingt, gewisse Aspekte rauszugreifen und zu sagen, das sind literarische Kompetenzen. Mhm. Und da können wir dann dran schauen, ob jemand Fähigkeiten erworben hat. Also machen wir es mal konkret. Zum Beispiel das Verstehen der Handlungslogik ist eine der Kompetenzen. Oder das Verstehen von Figuren ist eine andere Kompetenz. Das funktioniert dann natürlich auf verschiedenen Leveln. Also man kann nicht sagen, man versteht Figuren oder man versteht sie nicht, sondern das beginnt ganz niedrig dabei, dass man überhaupt mal sagen kann, welche Figuren sind denn dabei. Mhm. Und anschließend analysiert man die, sagt, welche Charaktermerkmale hat die zum Beispiel oder in welcher Konstellation stehen die Figuren zueinander. Und gleichzeitig kann man dann aber nochmal eine Ebene drüber gehen und sagen, was sind denn überhaupt die Handlungsmotivationen? Warum macht er das Ganze? Und wenn man das alles kann oder lernen möchte, oder das alles, um das alles zu lernen, muss man nicht zwingend irgendwie mit Texten arbeiten, sondern das, nehmen wir mal BioShock als Beispiel, da funktionieren alle drei Ebenen des Figurenverstehens ganz hervorragend. Mhm. Also wenn wir dann am Ende sozusagen, Achtung, Spoiler für alle, die BioShock noch nicht gespielt haben, sind wahrscheinlich nicht so viele da draußen. Also wenn wir ans Ende von BioShock kommen und dann plötzlich merken, oh, hier wurde unzuverlässig erzählt und wir haben hier der hatte gar keine andere Wahl, als sich so zu verhalten, wie er sich verhalten hat. Dann, um das sozusagen zu durchblicken und das auch analysieren zu können, dann rückblickend die ganze Geschichte sozusagen nochmal neu zu lesen, für sich selbst. Das erfordert schon ein großes Maß an Kompetenzen.
Aber ja auch keine anderen Kompetenzen als eben bei einem Buch oder bei einem Film, wo am Ende, was weiß ich, The Sixth Sense zum Beispiel, da ist ja so eine Kompetenz auch erforderlich.
Ganz genau.
Da unterscheiden sich doch Spiele, Film und Buch eigentlich nicht voneinander, oder?
Ganz genau. Und das ist halt mein Ansatz. Und der ist in der Deutschdidaktik, war der relativ neu. So, und ich erlebe das immer wieder, wenn ich dann...
Einfach nur aus Unwissenheit gegenüber den Spielen, dass es sowas dort gibt. Also die kannten dann nur Tetris und Super Mario wahrscheinlich und wussten nicht, dass es... Ja, genau. Und wussten halt nicht, dass es solche abseits der Arcade- und Reaktionsspiele auch Geschichten erzählt werden, oder? Das lag wahrscheinlich einfach nur an dieser Unwissenheit so ein bisschen über dieses Medium.
Ja, genau. Also das ist eins der ganz großen Punkte. Also man kennt aus den Medien, kennt man World of Warcraft, denn das macht süchtig. Also man,
genau.
Also Lehrer haben ja ihren Spitzer gelesen. Ja. So, das ist ja, der graust ist mir ja immer, aber es ist so, dass man kennt Counter-Strike und man kennt World of Warcraft. Mhm. Und ich habe jetzt in meiner Dissertation mit Warcraft 3 gearbeitet, woraufhin ich ganz oft darauf angesprochen wurde, dass man also das alles auch mit World of Warcraft machen könne. Mhm. Wir sind immer so, nein, unterschiedliche Spiele. Und es ist, also das stimmt, es ist wirklich ganz viel Unwissenheit da. Also das ist, man muss ja auch sagen, oder sagen wir es anders. Ein Kollege aus Köln hat mal formuliert, dass viele Computerspiele das narrative Niveau von Groschenromanen haben. Mhm. Man aber nicht übersehen dürfe, dass ein Großteil der verkauften Literatur auch Groschenromane seien.
Genau, ja.
Man tut immer so, als wären alle Bücher großartig und als wären alle Computerspiele Schund. Ja. Und das ist aber bei dem einen wie bei dem anderen eher um die Avantgarde beziehungsweise das Beste vom Besten geht, was man irgendwie in unterrichtlichen Zusammenhängen benutzt.
Man liest ja auch kein Bergdoktor im Deutschunterricht, oder?
Genau, also, eben drum. Das könnte man auch, man wäre spannend, aber genau, man macht es nicht. Und das macht man auch aus guten Gründen nicht. Ja, ja und dann erstmal dafür zu sensibilisieren, ich mache relativ viele Lehrerfortbildungen auch in dem Bereich, dass zum einen die Auswahl der Spiele ganz wichtig ist, wenn man das im Unterricht verwendet, was aber irgendwie wieder ein Witz ist, weil man das bei Büchern ja auch macht.
Ja, sag
mal, nehmen Sie die hohen Qualitätsstandards, die Sie für Bücher haben, auch für Computerspiele.
Da muss man sich aber natürlich auskennen. Deswegen ist es ja klar, gut, dass so Menschen wie du dann auch Lehrer quasi zeigen. Und aber genauso könnte sowas ja auch im Lehrplan stehen. Also wenn sich Leute zusammensetzen mit Erfahrung und dann halt so Sachen wie Bioshock, Life is Strange und solche Geschichten irgendwie da reinsetzen in so einen Lehrplan, dann könnten Lehrer ja auch drauf zugreifen und sich einlesen, ohne jetzt groß Kenner der Materie sein zu müssen.
Ja, das stimmt schon. Wobei man auch wieder da sagen muss, also klar, Bioshock ist erstmal ab 18 und somit für den regulären Schulunterricht raus.
Schade, aber,
ja, das ist, stimmt schon, wobei natürlich da auch Aspekte drin sind. Also ich halte ja von unserer USK ziemlich viel, muss ich sagen. Und dementsprechend, also ich wurde auch schon gefragt, jetzt, ich mache gerade ein Seminar an der Uni zu dem Thema Computerspiele im Deutschunterricht. Und da ist dann auch eine der Studierenden gefragt, sollten wir nicht eigentlich gerade Spiele ab 18 und Co. auch mit jüngeren Spielern machen, weil sie das zu Hause doch sowieso machen?
Ja, nee, das finde ich auch nicht.
Genau, habe ich auch gesagt, nee, das hat schon Gründe, dass diese Spiele für solche Kinder, also für Kinder in der Altersstufe noch nicht geeignet sind.
Und es gibt ja auch genügend anderes. Also Stanley Parable zum Beispiel kann ich mir wunderbar vorstellen. Hat man trotzdem diese First-Person-Shooter-Sicht und kann aber wunderbar auf dieser ganzen Meta-Ebene ja agieren und analysieren. Und da gibt's ja genügend auch im Indie-Bereich, was da passiert.
Ja, ja, genau. Also da gibt's wirklich viele tolle Sachen. Oder Violent Hearts, finde ich, ist auch ein ganz wunderbares Spiel, mit dem man gut arbeiten kann, wo auch diese Erste Weltkriegsthematik ganz großartig aufgearbeitet wird.
Da holt man auch Deutschlehrer mit ab,
genau. Da holt man auch Deutschlehrer mit ab. Und dann könnte man sogar fachübergreifend arbeiten, wenn man da noch die Geschichte mit reinholt und so. Nein, aber es ist einfach genau dieses Wissen um diese tollen Spiele, wird halt oftmals einfach dadurch überdeckt, dass medial eben eher Need for Speed, GTA und Co. im Vordergrund rücken. Nicht, dass ich was gegen GTA hätte, aber das ist einfach, also es gibt halt so ein paar Spiele, die eignen sich ganz pragmatisch nicht für den Deutschunterricht.
Ja, also, aber man würde ja auch nicht den neuen Transformers im Medienunterricht in der Schule irgendwie durchnehmen, sondern dann halt irgendwelche Arthouse-Kinofilme oder sowas. Ist halt, ja, eben, wie du gesagt hast, der Vergleich hinkt total aus der Unwissenheit heraus. Ja.
Genau, und da ist es halt noch, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber gleichzeitig merke ich, dass Lehrer da sehr positiv drauf reagieren, dass die also gerade dann, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie ihre Schüler kommen nicht mehr mit dem Deutschunterricht und sie haben irgendwie, denen fehlt irgendwie der Anpack, literarisches Lernen zu vollziehen, dann kommen sie doch auf die Computerspiele wieder zurück.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel noch geben? Also wie wird dann sowas dann im Unterricht durchgenommen? Man kann ja dann nicht irgendwie 20 Schüler irgendwie vor die Konsole setzen und da fehlen ja auch die technischen Mittel. Wie stellst du dir das dann vor, praktisch umzusetzen im Unterricht?
Also im Grunde genommen läuft es genauso wie mit dem Buchunterricht, muss man sagen. Also erstmal vieles davon ist wie mit dem Buchunterricht. Also genauso wie wir Bücher nicht komplett im Unterricht lesen, sondern die Schüler das auch zu Hause machen müssen, ist das bei den Computerspielen genauso, dass man auch da nicht sagen kann, wir spielen das komplett im Unterricht durch, sondern man gibt auch da wieder Hausaufgaben auf und dann heißt es halt eben, spielt bis zu der Stelle, an der der König Seville irgendwie durch das Fenster bricht und
im Speisesaal. Mama, wir haben Hausaufgaben, wir sollen Computerspiele spielen.
Ja, genau, es ist schon ziemlich motivierend, es irritiert die Eltern, die muss man natürlich dann etwas anders ins Boot holen. Auch müssen die Spiele angeschafft werden, das ist auch so ein Punkt. Man sagt dann, ja, aber wir können doch nicht die Lehrer, denen ich begegne, sagen, wir können doch nicht davon verlangen, dass die Schüler sich irgendwie Computerspiele kaufen. Sag ich, Moment, das machen wir doch bei Büchern auch. Ja. Und wenn wir dann irgendwelche Spiele haben, wie Seville, mittlerweile kostet das, glaube ich, 5 €. Ist aber interessanterweise.
Was ist denn Seville?
Ach so, Seville ist das kennst du nicht, das ist ja wirklich. Das ist ein Point-and-Click-Adventure über einen kleinen, fiesen König, der von der Macht geputscht wird, weggeputscht wird. Und das spielt in so einer Märchenwelt, das ist ganz prima eigentlich. Das ist ein schönes Spiel, weil es eben diese Märchenelemente drin hat, aber gleichzeitig es ist nicht so ein furchtbares Lernspiel, sondern man spielt halt einfach diesen kleinen, despotischen, fiesen König, der ist halt fies. So, und es beginnt mit einer ganz schönen Situation, da sitzt er in seinem Thronsaal und hält Gericht. Eine der wenigen Situationen, in denen man als Spieler auch wieder irregeleitet wird in Spielen. Und der hat die drei kleinen Schweine, die haben den bösen Wolf verklagt, weil der die Häuser von denen niedergepustet hat. Und der Wolf hingegen verklagt die kleinen Schweine, weil ihm beim Niederpusten der Häuser eine Dachpfanne, glaube ich, auf den Fuß gefallen ist. So, und er muss jetzt entscheiden als gerechter König, was ist denn die wahre und gute Entscheidung.
Sehr schön.
Ja, und wir haben dann als Spieler die Wahl. wird diese Präsentationssequenz unterbrochen, ob wir sagen, die Schweine werden verurteilt, der Wolf wird verurteilt, keiner wird verurteilt oder beide. Und unabhängig davon, wie wir uns entscheiden als Spieler, sagt Seville dann, also wenn wir sagen, keiner soll verurteilt werden, sagt er, oh ja, eine Welt voller Frieden und so, das wäre so schön. Hm. Aber ach, ich höre mir doch gerade selber zu, was ist das denn? Beide werden verurteilt. Hm. Also egal, was passiert, beide werden verurteilt. Das zeigt dann schon mal, wie böse dieser König ist. Und wir haben halt aber ganz viele Märchenanspielungen drin. Beispielsweise auch, wenn die im der Stadthalle durch den großen, durch den Saal laufen. Da sind verschiedene Vitrinen, die an Vorgänger erinnern. Beispielsweise eine leere Vitrine, da sagt er dann, das war sein Großvater, der war Kaiser und der war Nudist. So, das ist sein Lieblingsgewand. Also wir haben hier...
Ja, und sowas fordert ja dann auch wieder die Kompetenz heraus, gell? So, solche Anspielungen zu verstehen.
Genau, und da hätte man dann halt eine schöne Verbindung von Literatur und Computerspiel, wenngleich das gar nicht muss. Also es gibt auch andere Spiele, in New Beginning beispielsweise, auch wieder ein Adventure-Spiel rund um die Klimakatastrophe mit einem schönen... ja, auch wieder ein unzuverlässiges Erzählen mit dabei und sowas. Ganz spannend, also das kann man gut nutzen. Und jetzt die Frage war ja, wie läuft das konkret? Also ich würde das wirklich auch wieder mit den gleichen Methoden machen, mit denen ich Literaturunterricht mache. Also auch da wieder Figuren, Charakterisierung, Konstellation, Handlungsverläufe analysieren. Und ganz praktisch, natürlich kann man gewisse Spielphasen machen, wo dann wirklich alle im Computerraum sitzen und spielen. Mhm. Man kann aber auch vorspielen lassen. Warum denn nicht? Also auch da ist es ja wieder bei Büchern genauso. Ist ja auch nicht so, dass alle dann da sitzen und leise ihre Passage lesen, sondern in der Regel wurden die Texte zu Hause gelesen. Und anschließend werden die dann in der Schule nochmal gemeinsam ja in Erinnerung gerufen, indem man dann halt eben die Passage nochmal vorliest.
Zur Not könnte man sich eben auch ein Let's Play ohne Kommentar oder sowas angucken auf Video. Also das, da Möglichkeiten gibt es ja wirklich genug, auch ganz als Lehrer damit umzugehen, wenn nicht jeder dieses, gerade bei Konsolen kann man ja nicht davon ausgehen, PCs hat auch nicht jeder zu Hause, aber da gibt es ja dann auch Schul-PCs und so Geschichten.
Ja, also gerade bei den PCs, also da muss man natürlich einen Blick drauf haben, dass nicht alle Schüler immer einen PC haben. Mhm. Wenngleich die aktuelle KIM-Studie sagt, ich glaube 98% oder 99% der Schülerinnen und Schüler haben Zugriff auf Computer. Also da gibt's Möglichkeiten und auch da im Zweifelsfall, ich weiß nicht, wie viele alte Laptops du zu Hause rumstehen hast. Mhm. Ich weiß, wie es hier bei mir aussieht. Also da kriegt man das ja dann doch, irgendwie kriegt man die Leute ja dann doch so versorgt.
Ich stelle mir eher die Lehrerarbeit, die Elternarbeit schwer vor, noch.
Ja, das ist auch eine Herausforderung, wenngleich da bisher die Rückmeldungen, die ich da hatte, sehr positiv sind. Mhm. Also die Lehrer, die das gemacht haben und mir das berichtet haben, sagten, das war, also sie hatten auch Schlimmeres erwartet, aber am Ende des Tages waren die eigentlich ganz entspannt deswegen. Also man muss natürlich dann einen Elternbrief schreiben, muss informieren und muss... Also
das muss als Lehrer ja immer bei solchen Sachen.
Genau, aber... Da haben die Eltern bisher wenig problematisch drauf reagiert. Aber das kommt natürlich dann auch immer darauf an, was man dann auswählt für Spiele. Also das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt.
Mich als Spieler, der sich auch mit Spielkultur und so beschäftigt, mich hast du da, also für mich leuchtet das alles total ein. Sind denn auch die Ergebnisse entsprechend? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Hast du denn auch schon Ergebnisse, wo du sagst, ja, Jungs oder eben schwache Schüler, unabhängig davon, vom Geschlecht, lernen besser, wenn sie irgendwie keinen Zugang zu Büchern gefunden haben, haben auf einmal dort höhere Kompetenzen irgendwie aufgewiesen?
Ja, das ist ganz spannend. Ich dachte ja, dass Jungen besser abschneiden bei den Computerspielen und Mädchen besser abschneiden bei Texten, wenn man damit arbeitet. Und habe da auch empirisch zu gearbeitet. Und es kam raus, dass die Mädchen die Jungen sowohl beim Text verstehen als auch beim Computerspiel verstehen, überflügeln. Also sozusagen, wenn man eine gute literarische Kompetenz hat, dann ist es unabhängig, an welchem Medium ich die zum Einsatz bringe.
Klingt logisch im Nachhinein, ja. Klar.
Ja, genau. Aber es ist, man ist trotzdem erstmal überrascht. Und ich war, das hat mich auch überrascht. Und ein ganz neuralgischer Punkt ist halt der Lesekompetenz, wenn wir mit sowas arbeiten. Üblicherweise ist es so, wir lernen in der Schule lesen und anschließend arbeiten wir mit immer schwerer werdenden Geschichten in Printform. Das heißt, ja, in der Grundschule natürlich noch die kleinen dünnen Heftchen mit großer Schrift und wenig Buchstaben auf der Seite. Und je älter man wird, desto komplexer werden auch die Bücher, die man liest. Gleichzeitig haben wir ganz viele Schülerinnen und Schüler, die einfach ja wirklich schlecht lesen. Also so ein, ich war in Gelsenkirchen an der Gesamtschule und im Gelsenkirchener Norden ist jetzt nicht vergleichbar mit einem städtischen Gymnasium in Freiburg, glaube ich. Und da ist, war es halt so, dass viele von denen wirklich Probleme hatten, auch kürzere Texte zu lesen. Also eine A4-Seite, Kurzgeschichte, das hat die schon sehr erschöpft. Mhm. Und gleichzeitig, das waren Neunklässler, die konnten also quasi eine A4-Seite lesen und waren danach fertig. Mhm. Gleichzeitig konnten die ziemlich gut 90 bis 120 Minuten Film gucken oder eben 5 Stunden Computerspiele spielen, ohne dass sie das jetzt groß überfordert hätte. Mhm. Auch das Folgen der Geschichte fiel denen gar nicht so schwer. Und im Moment ist halt, wie gesagt, literarische Kompetenzförderung in der Schule ganz stark an Lesekompetenz geknüpft.
Und wenn du da schon Schwierigkeiten hast, dann hängst du da natürlich hinten ab, ja klar.
Genau, da hast du einfach keine Möglichkeit, irgendwie deine Kompetenzen auszuprägen. Und da bieten dann halt eben Computerspiele eine Möglichkeit, eben diesen, also Leseförderung muss sein, das sollte man auch machen, aber parallel dazu sollte man eben die literarischen Kompetenzen nicht verkümmern lassen. Und da kann man dann eben mit Computerspielen oder wahlweise Filmen oder arbeiten. Wobei Computerspiele insofern nochmal besonders gut sind, weil man die nicht passiv rezipieren kann.
Mhm. Also beim Film hast du noch den Vorteil, dass du eben aktiv auch Teil des Ganzen bist und aufmerksamer wahrscheinlich verfolgst, gell?
Ganz genau. Du musst bei einem Film kannst du ja theoretisch, wenn er dich langweilt, also wenn du so einen Arthouse-Film im Unterricht guckst, ich weiß nicht, wer da nicht alles schon irgendwie seine Wochenendplanung gemacht hat, überlegt hat, wie man in seinem Adventure-Spiel weiterkommt oder. Gleichzeitig ist es beim Computerspiel ja eben so, dass man ja jedes Mal eine Entscheidung treffen muss. Und lesestrategisch könnte man sagen, jede Entscheidung im Computerspiel ist eine Formulierung über den möglichen Fortgang der Geschichte.
Und du musst in dem Moment ja auch schon diese diese literarische Kompetenz haben, um zu entscheiden, wie du weitermachst. Gell?
Ganz genau. Also jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung treffe, formuliere ich damit eigentlich eine Theorie über den Fortgang der Geschichte. Mhm. Und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend, weil man da ja eben wirklich sehr motivierend vom Computerspielern auch gegebenenfalls in die Schranken gewiesen wird. Mhm. Also auch da, wenn der Deutschlehrer fragt, was glaubst du denn, wie diese Geschichte weitergeht? Und ich sage, ich glaube, dieser verrückte Künstler Aschenbach, der im Tod in Venedig vorkommt, der wird jetzt irgendwie eine Frau kennenlernen, der wird sich gut fühlen, wenn den Tod in Venedig als Beispiel hätten. Und dann sagt der Lehrer, das ist falsch. So, da ist man super demotiviert. Beim Computerspiel sagt man dem Computer, bitte nimm, bei Seville hat man so eine schöne Situation, da hat Seville irgendwann eine Axt in der Hand und vor der Tür stehen 2 Wachen. So, der geneigte Spieler denkt sich dann vielleicht, oh, mit dieser Axt könnten wir ja die Wachen kaputt schlagen, damit ich aus dem Raum komme. Und man sagt dann also, benutze Axt mit Wachen und dann sagt Seville nicht falsch, sondern er sagt, das wäre eine total schöne Idee, aber ich glaube, dass mich das nicht so weiterbringt, wie es sollte. Hm. Und man ist nicht sonderlich demotiviert, sondern man lässt sich das vom Computerspiel irgendwie sagen. Ja, also und kommt dann auf die Idee, dass man irgendwie die Axt mit einem Seil verknüpfen muss, sodass man dann einen Enterhaken hat. Mhm. Aber diese Zurückweisung durch das Spiel führt eher dazu, dass wir andere Problemlösestrategien ausprobieren, während so eine Zurückweisung im Deutschunterricht eher dazu führt, dass man demotiviert ist.
Man bekommt nicht so einen Falschmarker aufgesetzt. Ja, genau.
Genau. Also auch da, auch selbst wenn der Lehrer das irgendwie ganz charmant macht und einem sagt, dass das Quatsch ist, was man sich gerade ausgedacht hat, macht man das doch irgendwie auch an der Lehrerfigur, also an der Lehrerperson fest.
Naja, bei einem Buch ist halt fest, gell? Da gibt's nur ein richtig dann,
ja, quasi. Genau. Ist ja bei vielen Computerspielen ähnlich.
Also ja, aber da fällt's nicht so auf. Genau. Oder manchmal gibt's ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. So.
Ja, und man hat immer den Erfolg, wenn man dann doch mal die richtige Variante gewählt hat. Und diesen Erfolg hat man halt bei Büchern irgendwie nicht, weil ja, da hat man nichts für geleistet, das steht da halt einfach.
Aber die literarische, also diese Messbarkeit, die war dann insgesamt aber auch höher. Also Mädchen waren trotzdem besser, weil sie halt einfach diese Grundkenntnisse mehr drauf haben und besseres Verständnis dafür haben. Aber die schwachen Schüler waren trotzdem besser mit Computerspielen, was das von der Wertung her anging, was du gemessen hast.
Bei dem, was ich gemessen habe, gab es einen Schüler, der da sehr herausstach, weil da muss man sagen, ist die Lesekompetenz mit einem gewissen Level sozusagen die Eingangsvoraussetzung. Also genauso wie die Spielfähigkeit auch eine gewisse Eingangsvoraussetzung darstellt. Also wenn ich nicht in der Lage bin, das Buch zu lesen, kann ich meine literarische Kompetenz nicht anbringen. Wenn ich nicht in der Lage bin, ein Spiel zu spielen, weil ich irgendwie wirklich ganz, ganz schlecht nur, also ganz schlechte Hand-Auge-Koordination habe, kann ich auch da literarisches Lernen nicht vollziehen. Und da war es halt so, dass gerade bei den Jungen oder bei dem Jungen in dem Fall, ich hatte einen ganz konkreten, der sehr schlecht las in meiner Probandengruppe, der hat bei vielen Aspekten rund um Literatur konnte der seine Kompetenz einfach nicht anbringen, während es ihm bei Computerspielen gut gelang. Also sprich, der hat keine höhere computerspielbezogene literarische Kompetenz. Die wäre bei Literatur genauso hoch, der kommt halt nur nicht dran, weil er den Gegenstand nicht
versteht. Die Einstiegshürde ist einfach, ja.
Genau, und das ist wirklich eine Einstiegshürde im Sinne von, wer die nicht meistert, der kann halt seine Kompetenzen im Literarischen da nicht anbringen. Hm. Und aber davon haben wir halt nun mal im Schulkontext, also gerade mit Blick auf Hauptschule oder halt auch Gesamtschulen, relativ viele, die eben diese Einstiegshürde eben nicht mehr meistern können. Und die dann eben, ja, also, ja, das ist in doppelter Hinsicht ironisch, muss man sagen. Weil gerade viele von denen werden halt ein leseloses, glückliches Leben führen. So, also ich wünsche ihnen, dass sie ein glückliches Leben führen, aber ich glaube, dass das Fehlen von Literatur nicht unbedingt davon abhängig ist, ob man ein glückliches oder ein unglückliches Leben führt.
Ja, es wird höchstens eine anstrengende Schulzeit. Ja.
Genau, aber nach der Schule könnte man jetzt sagen, wozu braucht man denn überhaupt dann diese Lesekompetenz noch? Mhm. Und es gibt viele gute Gründe für Lesekompetenz, aber noch viel wichtiger, lebensweltlich bezogen für die, ist aber auch literarische Kompetenz. Denn wenn man irgendwie diese wunderbaren Serien, also die Scripted Reality Serien wie Berlin Tag und Nacht, wie die alle heißen, sieht. Ja. Das Witzige oder das Traurige ist, dass viele Schülerinnen und Schüler bei den Serien nicht verstehen, dass das Fiktion ist. Mhm. Die halten das für Realität. Denn diese Serien verschleiern die Fiktionalitätsmarker. Mhm. Also wir können ja irgendwie, wir gucken einen Film abends und wissen, das ist, was weiß ich, ein Sat.1-Filmfilm, eine Hollywood-Produktion oder ein Bollywood-Film. Mhm. So, also diese drei Kategorien, wenn wir die hätten, würden wir die, glaube ich, ganz gut auseinanderhalten können. Also die Filme, sofort vom ersten Blick. Ja.
Oder ein Tatort oder sowas.
Oder ein Tatort, genau. Die haben ja alle so eine eigene Ästhetik, genau, ja. Tatort und CSI kriegt man auch sofort auseinanderhalten. Da muss man gar nicht irgendwie warten, bis der Hauptdarsteller auftritt, das sieht man ja schon an der Bildästhetik. Ja. Aber diesen Schülern wird dann in diesen Scripted Reality Formaten gar nicht klar, dass hier narrative Muster greifen, dass wir gewisse Dramaturgien haben, die immer wieder ähnlich sind.
Weil es eben halt anders gefilmt ist als eine Lindenstraße.
Genau,
weil
genau.
Es nicht eben filmisch gemacht ist, sondern so auf Heimvideo.
Genau, und diese Fiktionalitätsmarker, die da fehlen, werden dann nicht, also das ist sozusagen die erste Hürde sozusagen, die da gelegt wird, was das Verstehen angeht. Und gleichzeitig sind die nicht in der Lage, das zu erkennen, weil, oder jeder, der eine hohe literarische Kompetenz hat, sieht sofort, ah, wir haben hier narrative Muster. Die kennen wir auch aus der Literatur, die kennen wir aus anderen Filmen, die kennen wir aus anderen Serien. Aber diese Muster nicht zu kennen oder eben nicht über die Kompetenz zu verfügen, diese zu identifizieren, führt dazu, dass die halt, also diese schlecht ausgebildeten Schülerinnen und Schüler in diesem Feld, ja, dann sehr unmündig, sag ich mal, durch ihr weiteres Medienleben gehen. Ja. Die konsumieren zwar viel Fernsehen, die konsumieren viele Medien, auch anderer, oder auch andere Medien, die irgendwie narrativ funktionieren. Man denke an diese 8 Möglichkeiten hat ein Student aus Iowa gefunden, um seine größte Liebe zu beeindrucken. Nummer 6 hat mich sprachlos gemacht.
Wenn man das nicht erkennt, dieses Muster, dann tappt man halt in diese Clickbaits die ganze Zeit rein.
Genau, ne? Genau. Ja. Und man hat halt hier diese Geschichten im Internet, man hat aber auch eben dann im RTL2-Bereich ganz viel schlecht gemachte Unterhaltung und. Und das wird nicht gefördert, obwohl das gerade bei, der Begriff ist nicht schön, aber der ist nun mal ja gängig, Bildungsfernschichten im besonderen Maße nochmal notwendig wäre mit Blick auf die Lebensweltorientierung.
Also im Endeffekt ist dieses literarische Kompetenzen, die du vermitteln willst, auch über diese anderen Zugänge, wichtig für die generelle Medienkompetenz einfach, gell? Die ja immer ganz wieder genau auch gefordert wird an den Schulen. Und mich stört immer so daran, dass im schulischen Umfeld Medienkompetenz immer gleichgesetzt wird, derzeit leider noch mit die Kinder müssen im Kindergarten schon lernen, wie Office installiert wird und funktioniert. Ja. Das hat nichts mit Medienkompetenz zu tun. Die Kinder müssen nicht lernen, wie ein Computer funktioniert. Das kriegen die schon selber hin. Und wie Google funktioniert, wissen sie auch noch. Ich finde, Medienkompetenz bedeutet eben gerade sowas, so Muster zu erkennen, zu wissen, dass Bilder manipuliert sind, dass Videoausschnitte immer nur ein Teil des Ganzen sind. Also so quasi dieses Verständnis dafür zu haben, dass alles immer nur ein Blickwinkel ist. Und sowas zu erkennen, wenn die Kinder nur das durch das Lesen quasi die Hürde schon haben, das nicht vermittelt zu bekommen, dann wird's halt schwierig, gell? Das ganz ist so, genau, glaube ich, das, was ich jetzt bei dir verstanden habe.
Ja, ganz genau. Und das ist halt was,
also was durch diesen Mix quasi verbessert werden könnte, wenn man eben auch andere Medien einsetzt, um den Kindern das zu vermitteln.
Genau, und nebenbei eben, das ist halt, also literarisches Lernen, literarische Kompetenz ist für den Deutschunterricht eine der zentralen Aspekte. Mhm. Also das ist halt wirklich was, das gehört, also jetzt, mein Blick ist ja immer der auf den Deutschunterricht, dass man sagen muss, das sind diese Basics, die einfach vermittelt werden müssen und was halt bei vielen gar nicht mehr vermittelt werden kann, weil eben so viele Hindernisse davor stehen. Und auch da könnte man denen wieder zu besserem Verstehen auch von Literatur verhelfen, wenn man eben andere Zugänge wählen würde. Dann würde man nämlich nicht den einen Bereich, die Literatur oder das literarische Lernen, irgendwie völlig außer Acht lassen und im nächsten Schritt oder erst sagen, lern erstmal lesen, dann lernst du Geschichten, sondern direkt sagen, wir machen beides. Du lernst hier Geschichten und du lernst lesen. Interessanterweise würde dann wahrscheinlich auch das Lesen lernen mehr Sinn machen, wenn man wüsste, wofür.
Ja, genau. So aus deiner Sicht, du bist ja selber auch Spieler, findest du, du hast ja das schon gesagt, so, es gibt da auch sehr viele Schundromane. Gibt's denn inzwischen wirklich, also, oder wie ordnest du das ein, so dieses, manche sagen ja, sie spielen Videospiele wegen den guten Geschichten und so. Ja. Muss man das wirklich jetzt noch mit der Pinzette suchen im großen Heuhaufen des Action-Schunds? Oder wie siehst du da inzwischen, wie weit haben sich Computerspiele da inzwischen entwickelt? Was das Erzählen angeht,
ja. Ja, ich habe das, glaube ich, auf der Play auch schon gesagt. Ich glaube, dass immer dann, wenn wir technische Innovationen erleben, erstmal die technische Innovation im Zentrum steht und man gar nicht so groß den Wert auf Geschichten legt, weil sich die Sachen sowieso verkaufen. Also ich denke an die ersten 3D-Shooter, da gab es ja nun mal keine große Geschichte, die da erzählt wurde, sondern alle waren erstmal begeistert, wie toll das aussieht. Oder auch bei Crysis, als das rauskam, wie war man da von dieser Bildgewalt irgendwie umgeworfen. Also diese Situation von dieser Cutscene am Anfang, wenn man aus dem Flugzeug springt und plötzlich geht das fließend über in das Spiel und man denkt sich, oh mein Gott, das war Spielgrafik, irre. So, da nimmt man irgendwie auch in Kauf, dass es dann irgendwie mit Außerirdischen und Nordkoreanern irgendwie eine ganz krude Story gibt. Und je länger dann so eine Technik auf dem Markt ist, wird es halt auch nötig, dass da als weiterer Kaufanreiz auch Geschichten irgendwie eingebaut werden. Und ich glaube, dass je länger so ein gewisser technischer Standard stagniert, die Geschichten immer besser werden. Und wir haben jetzt ja wenig echte Innovationen erlebt auf dem Massenmarkt in den letzten Jahren. Deshalb habe ich schon das Gefühl, dass wir ziemlich viele sehr, sehr gute Geschichten haben. Also im Adventure-Bereich sowieso. Ja. Wenngleich da ja auch eben dieser technische Innovationsdruck gar nicht so groß ist. Also es gab ja mal diesen, vielleicht könnte man es Irrweg nennen, mit diesen 3D- versuchen, also man erinnere sich an dieses schlimme Monkey Island. Oh Gott, ja. Dieses ja nahezu unspielbar.
Ging aber 3D. Schnell wieder zurück zu 2D. Ja.
Genau, dass man da einfach, ich glaube, gerade im Adventure-Bereich haben wir einfach eine eigene Ästhetik, die sich da jetzt ausprägt, eine ganz wunderbare, wie ich finde. Und aber auch in den anderen Spielen, also ich denke, nehmen wir Rollenspiele, da sind wir natürlich, was Narration angeht, verwöhnt. Und wir leben ja im Moment auch wieder, also ich glaube, Rollenspiele sind im Moment doch sehr, sehr populär, stark verbreitet. Und auch da werden oftmals wirklich gute Geschichten erzählt. Wobei auch da gerne mal in den Klischeebaukasten gegriffen wird. Also ich spiele gerade Divinity Original Sin. Und es ist ein wunderbares Spiel, es macht richtig Spaß. Aber es ist auch stimmungsvoll und auch gut geschrieben. Aber ich habe so diese ganze Geschichte, die dem zugrunde liegt, ist halt schon, sagen wir mal, so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, hanebüchen.
Ja, so, also, das haben Videospiele ja auch schon oft immer gehabt. So, also man stellt ja dann immer so, ja, Portal 2 war irgendwie so toll erzählt. Und ja, es war toll erzählt, aber die eigentliche Geschichte, ist da ist ja auch nicht viel dahinter eigentlich. Aber so die Art und Weise, wie sowas transportiert wird, also gerade auch dieses Vast Narrative, also dass halt die Umgebung viel erzählt. Das sind halt auch Sachen, die ja auch Bücher gut können, wenn halt irgendwie seitenlang irgendwelche Grashalme beschrieben werden bei Tolkien oder so, da ist es ja auch so. Und sowas können Videospiele halt, weil sie sehr optisch sind, auch sehr gut, finde ich. Aber so die eigentliche Geschichte passt ja auch auf einen Bierdeckel bei vielen Spielen so.
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt eben auch da wieder die anderen. Ne? Also es gibt zum einen, also das Wie erzählt wird immer besser in Computerspielen, habe ich das Gefühl.
Auch so, also Schnitttechnik und so und unterschiedliche Erzählformen.
Genau, auch Dramaturgien. Also ich habe jetzt der aktuelle hier Batman, Arkham Asylum, wieder mit dem Joker gearbeitet wird als
großartig, ja.
Ja, genau. Das ist einfach wunderbar, wie man das so als alter Ego von Batman sozusagen eingeflochten hat in die Geschichte. Und wieder auch bildästhetisch gearbeitet wird, wenn dann wichtige Nebenpersonen irgendwie sterben. Soweit sage ich jetzt mal doch, ohne dass wir nicht zu viel vorausnehmen. Da wird aber auch bildästhetisch auch mit dieser Joker-Figur wunderbar gearbeitet. Das ist was, also um das analysieren zu können, auf so ein Niveau kommt man wahrscheinlich im Deutschunterricht nie. Also aber auch, das würde man auch bei Literatur fast nicht hinkriegen, weil das einfach so komplex ist, wie da gearbeitet wird. Wobei das mit Studierenden großen Spaß macht. Oder halt mit Freunden einfach sich darüber zu verständigen. Und deshalb, also ich sehe schon, dass wir im Moment in einer wirklich guten Zeit für narrative Spiele leben. Denken wir an sowas wie Spec Ops The Line, das wäre nicht möglich gewesen vor einigen Jahren noch. Also vor einigen Jahren ist es ja schon ein paar Jahre alt, von einem Jahrzehnt oder vor anderthalb Jahrzehnten. Da hätten alle nur gesagt, oh, was für eine tolle Grafik. Aber dass man da wirklich einen Antikriegsshooter entwickelt, der wirklich irre seine Geschichte erzählt, das finde ich schon irgendwie spannend, dass es sowas mittlerweile gibt und dass man, da sieht man auch schon, dass die Computerspiele irgendwie, ja, das klingt so furchtbar, man sagt, erwachsen werden, aber sich einfach in eine Richtung, einfach in eine Richtung entwickeln, dass sie immer komplexer werden.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, was für einen Vorsprung Film und Bücher einfach haben gegenüber diesem Medium, oder?
Ja, also, ja.
Ich meine, wir haben jetzt 40 Jahre seit den ersten Arcades-Automaten und ersten Entwicklungen und das ist halt auch eine relativ kurze Zeit im Vergleich zu Film und Buch.
Ja. Auf jeden Fall. Es ist ja auch ganz spannend. Film hat, glaube ich, 70, 80 Jahre gebraucht, bis es irgendwie einigermaßen im Unterricht ankam. Und jetzt bei den Computerspielen sind wir da schon
einen Schritt weiter,
Schritt weiter, wenngleich ich auch da denke, wenn wir jetzt sagen, es gibt die jetzt seit 40 Jahren, müssen wir sagen, wahrscheinlich brauchst du auch noch 25, bis das flächendeckend im Unterricht immer wieder sich mal an jeder Schule sich ein Lehrer findet, der das dann auch wirklich einsetzt. Ja. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das, dass die Lehrer das auch spannend finden.
Aber ja, also immer, spätestens in 10 Jahren sind ja auch die Spieler von heute vielleicht auch wieder Lehrer geworden. Also das zieht ja auch dadurch immer mehr ein, weil immer mehr junge Menschen dann ja auch irgendwann erwachsen werden, ja klar. Wird es denn jetzt schon, das, was du jetzt da quasi etabliert hast, gibt es schon im Unterricht irgendwo, gibt es schon so Pilotprojekte oder ist es jetzt ein Angebot, was Lehrer annehmen oder wie geht's da weiter?
Also es ist so, dass dadurch, dass es ja nicht so viele gibt in der deutschen Didaktik, die das machen, im relativ guten Austausch mit verschiedenen Lehrern stehe, die mich dann auch angemailt haben und gefragt haben, wie können wir denn zusammenkommen, gibt es da Möglichkeiten? Und da unterstütze ich dann halt ein bisschen und ich weiß von verschiedenen Projekten, dass das schon gemacht wird. Zwei sehr junge Lehrer aus Sachsen war das, glaube ich, die haben mit der Anno-Reihe gearbeitet, eine ganz spannende Reihe, die da gemacht wurde. Es gibt in Oberhausen eine Gesamtschule, ein Gymnasium, ich weiß das gerade nicht genau, die auch sehr viel mit Computerspielen arbeitet, allerdings nicht nur in Deutsch, sondern in allen möglichen Fächern. Da gibt's dann auch irgendwie Super Mario im Sportunterricht und sowas, oder? Mhm. Dann spielt man Pac-Man als Fangspielvariante.
Ja, cool, passt.
Dass da also auch dieses Kulturgut einfach hochgehalten wird. Aber es ist halt, also die Hindernisse sind relativ groß im Moment noch, was vor allen Dingen daran liegt, also nicht daran liegt, dass die Lehrer innovationsfeindlich wären, aber einfach, dass die furchtbar viel arbeiten müssen. Also man kennt ja meistens aus Schülerperspektive seine Lehrer und man denkt sich so, mein Gott, die könnten echt schneller die Klassenarbeiten korrigieren, die könnten wirklich mal ein bisschen besser vorbereitet sein. Sie könnten. Allerdings kenne ich jetzt ja die andere Seite. Und viele Lehrer sind einfach 28 Stunden die Woche, stehen die vor der Klasse.
Und müssen dann noch vorbereiten,
ja klar. Ja, und müssen vor allen Dingen auch sowas wie Klassenarbeiten korrigieren. Also das ist gerade, wenn man Deutsch als Fach hat und man hat dann 5 Klassen, kann man sagen, nur 5 Klassen mit 30 Schülern, sagen wir schon mal 150 Schüler. Und die schreiben alle 3 oder 4 Klassenarbeiten. Sagen wir mal 4 im Schnitt, wenn man eine 5. Klasse dabei hat, ist es dann halt, sind es dann mehr bei einer höheren. Da muss man 600 Klassenarbeiten nebenbei ja noch korrigieren. Und wenn man dann noch Englisch als Fach hat, kommt die gleiche Menge nochmal obendrauf. Also Schule ist ein furchtbar innovationsfeindliches Umfeld, weil die Lehrer einfach...
Die müssten quasi ihre Freizeit dafür opfern, noch solche Sonderformate quasi zu etablieren, gell? Solange das nicht im Lehrplan ist. Ja.
Genau, ja, wobei man kriegt die Lehrplanaspekte durchaus damit abgedeckt. Das ist also nichts, was man nebenbei macht.
Aber du musst halt trotzdem dich selber drum kümmern und du kannst nicht sagen, okay, wir nehmen hier, was weiß ich, The Great Gatsby und los, ab dafür.
Ja, genau, das ist halt das Problem, ist halt also zum Gatsby oder halt für alles andere gibt es irgendwie bei den Lehrer, also bei den Schulbuchverlagen immer wieder schon so, einfach Deutsch ist die Reihe bei Deutsch, die relativ populär ist. Da hat man dann einfach das Werk, man hat es aufgearbeitet, man hat Arbeitsblätter, man hat Hintergrundinformationen wunderbar zusammengestellt und dann hat man, weiß ich nicht, für den Tod in Venedig auf 150 Seiten, kostet mich 25 Euro alles, was ich brauche und kann damit eine komplette Reihe gestalten. Das erleichtert mir das erleichtert mir meinen Alltag als Lehrer sehr, weil wenn ich überlegen müsste, ich habe dann 3 oder 4 Klassen, die gerade eine Literatur machen. Ich muss nicht nur die Literatur lesen, ich muss halt eben dann auch Arbeitsblätter erstellen und, und. Und wie gesagt, nebenbei stehe ich 28 Stunden von den eigentlich 40, die ich arbeiten sollte, vor der Klasse. Das heißt, wenn wir sagen, man bereitet jede Unterrichtsstunde nochmal nur 5 Minuten vor, dann sind wir schon wieder, haben wir noch 8 oder 9 Stunden, die vielleicht dazu bleiben, Unterricht vorzubereiten, aber wir müssen ja auch Klassenarbeiten korrigieren, die gehen noch runter. Ich kenne keinen Lehrer, der weniger als 40 Stunden arbeitet. Hm. Also die meisten Lehrer, die ich kenne, arbeiten 50 oder mehr Stunden die Woche, trotz Ferien und, weil auch da die Ferien werden halt dann zum Korrigieren genutzt und sowas. Also da mag der
Verein... Ein Herz für Lehrer.
Genau. Ja, nein, es mag durchaus Sport- und Kunstlehrer geben, die das anders machen. So, aber... sozusagen jedem
aber Menschen. Wir reden ja über Deutschlehrer und da kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja.
So, und da ist es halt so, dass ich da gut verstehe, dass die nicht sagen, oh, jetzt spiele ich erstmal 5, 6 Spiele, damit ich weiß, was das Gute ist, dann arbeite ich das nochmal auf.
Da muss schon das eigene Fable, so wie bei dir, mitkommen, um sich für dieses Thema zu erwärmen wahrscheinlich
derzeit. Ja, man muss auch sagen, ich habe natürlich jetzt als mit einer Stelle an der Uni eine ganz andere Voraussetzung, mich um sowas kümmern zu können. Also da ist halt mein... Druck, irgendwie Dinge abarbeiten zu müssen, die mir von außen vorgegeben sind, sind sehr, relativ gering. Während eben bei den Lehrern, die haben einfach so viel Zeug, die sie sowieso machen müssen. Da muss man wirklich sagen, das ist die Reihe, auf die ich richtig Lust habe. Das möchte ich jetzt unbedingt mal machen. Und dann arbeite ich diese Woche auch mal 60 Stunden und in der nächsten Woche auch nochmal und dann kann ich damit starten.
Gut.
Und ich kann auch nur für alle Lehrer, die gerade zuhören, ich kann dazu raten, es macht wirklich Spaß und die Schüler reagieren sehr positiv. Also machen Sie das ruhig. Aber ich verstehe auch, wenn man das eben
Eben wollte ich gerade sagen, ich glaube, das Feedback der Schüler ist auch schön, wenn allein die Überraschung, wenn sie nicht ein Buch lesen müssen, sondern irgendwie Videospiele spielen können, ist doch, ich würde es als Lehrer auch gerne ausprobieren, wenn ich Lehrer wäre, ja. Ja,
viele haben noch die Sorge, das sei noch kurz gesagt, dass es gibt die mehr davon, dass die Schüler dann sagen, oh, das sind aber hier meine Freizeitmedien, bitte lass da die Finger von, das finde ich ja furchtbar. Also meine Erfahrung ist, wenn man da respektvoll mit umgeht und man eben nicht sagt, ich zeige euch jetzt die schlechten Computerspiele, damit ihr wieder wisst, was die guten Bücher sind, nehmen die das sehr positiv wahr.
Das ist ja nicht der Ansatz, genau.
Genau, und einer meiner Studenten schrieb mir neulich, er hätte das jetzt auch im Unterricht gemacht und seinen Schülern wäre es genauso gegangen wie ihm. Man hätte das Problem, dass man jetzt mit ganz anderen Augen Computerspiele sieht. Man hätte also sozusagen den unvoreingenommenen Blick hätte man ein bisschen versaut. Ja, das fände er blöd, aber gleichzeitig fände er das irgendwie auch gut.
Ja, das ist auch toll. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass Medienkompetenz geschult wurde, wenn sie dann sowas erkennen und sehen. Genau. Kann man sich denn an dich wenden? Gibt es irgendwie eine Webseite, wo sowas gesammelt ist? Oder wie, falls jetzt Lehrer zuhören, die das irgendwie einsetzen wollen, müssen die das alle selber machen oder gibt es da Material bei dir?
Also ich habe ein paar Sachen dazu geschrieben, so als Ideen für verschiedene Magazine, aber auch einige Artikel. Es gibt natürlich meine Doktorarbeit, in der auch ein paar praktische Tipps drin sind. Also ich habe bei meiner Doktorarbeit versucht, eben so eine gute Balance zu wahren zwischen Orientierung in die Fachdidaktik und in die empirische Bildungsforschung, aber auch Lehrer mit im Blick zu haben. Also dass da wirklich ganz konkret auch gezeigt wird, wie kriegen wir Computerspiele so analysiert, dass man das auch im Unterricht machen könnte, also mit verschiedenen Sequenzierungen und sowas. Da sind schon einige recht unterrichtspraktische Aspekte mit drin. Aber im Grunde genommen würde ich sagen,
die Methodiken kennen die ja.
Genau, eben drum. Das ist halt, da sind alle, da kennen alle ihre Klassen auch besser. Es gibt nicht die richtige Lösung für Klasse 9, sondern es gibt.
Ja, aber vielleicht so eine Liste, welche Spiele sich da besonders gut vereignen oder welche ihr schon ausprobiert habt und so.
Ja, also da habe ich was, da kann man sich gerne bei mir melden. Ich freue mich, ich bin da auch freigebig mit meinen Artikeln, die gebe ich dann auch als Scan gerne raus. Bei meinem Buch, da muss ich habe einen wunderbaren Verlag, dem möchte ich ungern sozusagen da das Geschäft versauen. Deshalb gibt's meine Doktorarbeit, muss man leider kaufen, aber die kostet, glaube ich, 20 Euro Pi mal Daumen, das ist also noch im Rahmen. Aber gerade bei Artikeln, die gebe ich gerne raus und stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite,
wunderbar,
weil ich das einfach wichtig finde.
Sehr schön, dann haben wir das verlinkt. Dann bedanke ich mich für dieses sehr, sehr nette Gespräch, war super interessant und ich bin guter Dinge. Also ich finde es total einleuchtend, dass das so funktioniert und mich freut natürlich auch, dass du den Beweis angetreten hast, dass Computerspiele auch zum literarischen Verständnis beitragen können. Finde ich toll.
Ja, prima. Ich danke dir auch. War schön.
Und Link und alles findet man im Blog, um dich zu kontaktieren und weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.